Nach dem Sabbat in der Dämmerung des ersten Tages der neuen Woche machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel: Ihr müsst nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Habt keine Angst. Mehrfach auch in diesem Abschnitt. Das war der Bericht aus dem Matthäusevangelium. Ganz bewusst bleibe ich heute Morgen da drin. Ostern ist so gemischt, haben wir heute Morgen schon gehört. Und genau darauf möchte ich heute Morgen auch hinaus. Die meisten von uns haben schon einige Male Ostern gefeiert in ihrem Leben, da gehe ich jetzt mal von aus. Vielleicht manche noch nicht so oft. Und es ist so wichtig, das immer wieder neu auf sich wirken zu lassen. Nicht abzustumpfen, ihr Lieben, ich ermutige uns alle, stumpft nicht ab, was Ostern angeht. Ich möchte dieses Auferstehungsgeschehen, was sowieso für Menschen völlig unfassbar ist, das möchte ich mal in den Kontext stellen, ganz bewusst, in dem es auch steht. Im Zusammenhang nämlich mit drei Stationen, ich nehme mal drei Stationen raus, vor diesem Durchbruch ins Leben. Es geht um Angst. Es geht um einen Tausch. Es geht um den tiefsten Abgrund und das größte Leid, was je ein Mensch erfahren hat. Und dann kommt der Durchbruch. Nehmt euch mal mit rein, auch im Matthäusevangelium. Es geht um Angst. Ich bitte dich jetzt einfach mal, lass das noch mal ein bisschen auf dich wirken. Die Situation im Garten Gethsemane. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, sie haben zusammen Abendmahl genommen. Und dann heißt es in Matthäus 26 ab Vers 36, dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht. Und dann lesen wir, dass die Jünger, auch diese engen Jünger, diese drei, es nicht schaffen, wach zu bleiben. Da fragt sich jeder, wie kann man in so einer Situation einschlafen? Mein Gott. Aber stopp, ihr Lieben, stopp, nicht verurteilen. Lukas berichtet, die Jünger sind vor Kummer eingeschlafen. Das ist mal ein ganz anderer Aspekt. Vor Kummer. Die konnten das überhaupt nicht einordnen, haben mitgelitten. Und diese Aussage, ich finde es so hervorragend übersetzt in dieser neuen Bibel heute, wenn Jesus sagt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Und wir können sicher davon ausgehen, dass die Qualen seiner Seele nicht allein die seiner eigenen Situation waren, sondern die Qualen seiner Seele waren mit Sicherheit auch die Last der verlorenen Menschheit, die auf ihm lag. Die Qualen meiner Seele. Meine Güte, wie weit können wir da ins Herz gucken? Angst. Die zweite Station ist der Tausch. Jesus gegen Barabbas. Als Vorreiter für alle die, für die er noch tauscht. Ich lese auch mal die Situation. Jesus im Verhör. Pilatus nach römischer Manier sagt, ihr lieben Juden, es ist üblich, dass ich euch mal so als Bonus jedes Jahr einen Gefangenen freigebe zum Passamal. Und die waren ja schon so richtig angeheizt, so richtig aufgewiegelt, es kam für die einfach gar nicht mehr in Frage. Ich gehe mal in Matthäus 27 ab Vers 15. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein berüchtigter Aufrührer namens, hört gut zu, Jesus Barabbas im Gefängnis. Und es ist wirklich überliefert, gebe zu, das habe ich auch so nicht gewusst, dass dieser Barabbas einen zweiten Namen Jesus hatte. Und Barabbas übrigens heißt Sohn des Vaters. Da fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte, wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Boah. Und das Volk schreit, Barabbas, Barabbas, gib ihn los. Ein dieser kurze Moment, wo man denkt, so welchen Jesus gibst du jetzt los? Wer geht diesen Weg, den der Vater vorbestimmt hat? Und es ist gut für uns, sich immer wieder vorzustellen, was es bedeutet, ein Mensch, der wirklich nach römischem Recht, und das war gar nicht mal so schlecht, dieses römische Recht, mal abgesehen von diesen ganzen Hinrichtungsgeschichten, was auf dem Kerbholz hatte, offensichtlich und dafür bestraft werden musste, ganz buchstäblich. Und dieser Mann, dem wird gesagt, ich stelle mir vor, jemand kommt in seine Zelle und sagt, du kannst gehen, du bist frei. Für dich wird jemand anders bestraft. So ganz hautnah. Es ist gut, wenn wir uns da ein bisschen reindenken. Das ist dieser buchstäbliche Tausch. Der sündenbeladene Mensch, dem wird die Strafe erlassen, weil sie ein anderer trägt. Weil er sagt, du musst nicht bestraft werden, ich mache das für dich. Der Tausch. Und dann der Abgrund. Ihr Lieben, es ist auch immer wieder gut, auch für die alten Hasen, ausgerechnet zu Ostern, die alten Hasen, sich immer wieder damit zu beschäftigen, ab Vers 35, wenn es dann in dieses Kreuzigungsgeschehen geht, auch gut, wenn man sich jeden Satz auf der Zunge zergehen lässt und nicht drüber wegliest. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Dann setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Anklagegrund für seine Hinrichtung stand. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen rechts, einen links von ihm. Und dann geht diese ganze Geschichte los. Die Leute kamen vorbei, schütteln mit dem Kopf, regen sich auf, rufen höhnisch, du wolltest doch den Tempel abreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen, rette dich doch selbst, wenn du Sohn Gottes bist und steig vom Kreuz. Auch die hohen Priester, die Gesetzeslehrer, die Ratsältesten machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Leute, die nach Zeichen und Wundern jiepern und sagen, ja, dann glauben wir. Aber Jesus weiß genau, dieses Abgreifen von Zeichen und Wundern verändert das Herz nicht. Auch die Leute, die sagen, ja, dann glauben wir, tun es nicht. Die müssen noch mehr davon haben und noch mehr und noch mehr. Alle schütteln den Kopf. Er hat auf Gott vertraut. Soll er ihm jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihm hat? Boah, wie bösartig. 2-mal hat sich der Himmel geöffnet über Jesus. Und eine Stimme kam vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Das ist die geistliche Wahrheit. Auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn genauso. Und dann, um 12 Uhr mittags wurde der Himmel über dem ganzen Land plötzlich finster. Das dauerte 3 Stunden. Dann, gegen 3 Uhr, schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Rumstehenden hörten das, sagten, er ruft Elia. Sie reden noch so ein bisschen darüber, dass doch Elia jetzt kommt, um ihm zu helfen. Jesus aber stößt einen lauten Schrei aus und stirbt. Ich glaube, diese Aussage, diese Frage ist der tiefste Punkt, den ein Leben erreichen kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich nehme mal an, dass etliche hier sitzen, die das auch schon mal gefragt haben. Das dürft ihr ehrlich in eurem Herzen zugeben. Wenn Jesus das gefragt hat. Natürlich sagen wir, und das ist die Wahrheit, dass Gott ein Gotteskind nie verlässt, dass er immer da ist. Jesus bezeugt das ja nochmal, sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und doch kann der Mensch in einem Zustand sein, die Seele in einem Zustand sein und Emotionen, ihr Lieben, sind Realität. Die sind nicht irgendwie böse oder die sind nicht irgendwie zu ignorieren oder nur Illusion. Emotionen sind Realität. Das ist der Schrei der Seele. Die Seele an dieser Stelle von dem Gott, Mensch, Sohn, Jesus, war an ihrem tiefsten Punkt der Gottverlassenheit. Und ich glaube, ganz im Ernst, das ist die größte Qual, die ein Mensch erleben kann. Und wenn nur die Hölle darin besteht, dass die Seele in Ewigkeit im Zustand der Gottverlassenheit ist, Leute, dann ist das wirklich die Hölle. Da brauche ich gar keine Vorstellung von Feuer und Qual und sonst wie. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Unsere 2. Tochter hat eine ganz extreme Burnout-Situation erlebt. Unsere 4 Kinder sind auch von klein auf gläubige Menschen gewesen, sind so ihren Weg gegangen. Und diese Tochter ist fast an ihrem Glauben verzweifelt in dieser Phase. Und die hat genau diesen Zustand erlebt. Und der größte Trost für sie bestand darin, dass es Jesus auch schon so gegangen war. In dieser Aufrichtigkeit, darin einfach das Herz so aufzumachen. Übrigens, damit hat Gott kein Problem. Inzwischen ist sie näher an Gott dran als jemals zuvor. Preis den Herrn. Die Angst, der Tausch, der Abgrund und dann der Durchbruch, ihr Lieben, im Augenblick des Todes. Es wird finster. Jesus schreit nach dem Herrn, nach seinem Vater. Er stieß einen lauten Schrei aus und stirbt. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen zerrissen und Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Im Moment des Todes. Nicht etwa, ja, nach der Auferstehung Christi, klar, da kommen Leute hinterher und damit das auch plakativ ist, sieht man das dann. In dem Moment des Todes öffnen sich Gräber und viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Dann steht hier, nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Wow, ich habe mich mal mit meinen Kindern drüber unterhalten, das muss ja ganz schön spooky gewesen sein, ja? Das mal so sagen darf. Ein ganz buchstäbliches Zeugnis, Moment, die Leute wussten, Moment, der Mensch, der ist doch schon tot gewesen, der war doch schon begraben. Ihr Lieben, nicht cool drüber hinweglesen, weil du schon so oft Ostern gefeiert hast. Das ist ein so gigantisches Spannungsfeld. Dieser Durchbruch zum Leben. Mit dem, was davor kommt, das kriegen wir nicht in den Verstand und nicht ins Herz, das kriegen wir nicht hin, innerlich. Die Heiligen erschienen, also die Verstorbenen erschienen vielen Menschen, der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten am Kreuz noch, erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. Dieser Mann, sagten sie, war wirklich Gottes Sohn. Zack! In einem Moment überzeugt. im Herzen. Wahnsinn. Es ist gut, wenn das mindestens jedes Jahr einmal intensiv beguckt, betrachtet, gefeiert wird. Ich möchte heute Morgen mal auf dieses Spannungsfeld hinaus, auf Ostern ist so gemischt, mit was Ostern alles zusammenhängt. Wir reden so gern vom Leben, ihr Lieben, und das ist auch gut so. Eine gesunde Seele redet gern vom Leben. Da will Gott hin. Das ist das höchste erklärte Ziel Gottes. Leben in Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. So hat er das von Anfang an gedacht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das etablierte Leben so in Ewigkeit weitergegangen. In seiner Nähe, in seiner Herrlichkeit. Leben wollen alle. Aber leiden will niemand. Ostern ist so eine ganz extreme Verknüpfung von Leid und Leben. Es scheint, als würde es das eine ohne das andere nicht geben. Und ich glaube, so ist es. Jedenfalls in dieser Gegenwart. Leben wollen alle, leiden niemand. Das ist so genau dieses Kriterium, so der Klassiker. Warum lässt Gott das zu? Wie kann ein Gott der Liebe, das ganze Leid in der Welt zulassen? Das ist so das Gift, was so das leise Gift, was so verspritzt wird. Übrigens, das ist nicht nur typisch für noch nicht gläubige Menschen, sondern das geht genauso durch die Herzen der Gläubigen. Warum lässt Gott das zu, dass es mir jetzt so geht? Es gibt ein anderes Extrem. Wenn du nur genug glaubst, hast du hier die Herrlichkeit. Es ist so ein Zuckerguss auf dem Glaubensleben. Ich sagte schon, die Kombination Leben und Leid oder diese Kombination, die wir in Ostern so plakativ erleben, die kriegen wir nicht hin innerlich. Und leider ist es so, dass viele dabei verzweifeln an Gott und seinen Absichten. Und das ist wieder mal so ein Punkt, wie an ganz vielen anderen Stellen, wo wir Gott Gott sein lassen dürfen und müssen. Du bist Gott. Deine Gedanken und deine Wege sind so hoch über meinen Gedanken und Wegen wie der Himmel über der Erde. Beides, so nah im Herzen wohnt er und doch so erhaben, eben Gott und nicht Mensch mit den Scheuklappen. Ich möchte trotzdem mal so ein paar Gedanken der Klärung mit dieser Diskrepanz Leben und Leid euch heute Morgen hier vorlegen, die hoffentlich helfen. Tatsache ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben nicht mehr im Paradies. Eines Tages wieder, aber im Augenblick leben wir in einer gefallenen Welt. Und zwar deshalb, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und nicht, weil Gott sich vom Menschen abgewandt hat. Leid ist die Folge mit dieser Trennung von Gott, die Trennung dieser Graben, den man als Sund oder Sünde bezeichnet. Leid ist die Folge, Sünde ist die Wurzel von all dem, was geschieht in diesem realen Leben. Und du kannst sicher sein, ganz hundertprozentig sicher, Gott will weder Sünde noch Leid. Er will das nicht. Er hat sich das Leben mit den Menschen nicht so vorgestellt, wie wir das hier erleben. Aber er achtet den Menschen so hoch, er gibt ihm so viel Würde und überlässt ihn dem Einfluss, den er will. Und wenn der Mensch sagt, Gott, ich will deinen Einfluss nicht, ich kann alleine und ich will alleine, dann überlässt er es ihm. Leid jeder Art ist die Folge. Alles, das ganze Spektrum, was auch wir so hier in unserem Leben hatten oder noch immer haben, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Das Geniale ist, obwohl sich der Mensch von Gott abgewandt hat, gibt Gott sich nicht damit zufrieden, sagt, na gut, dann eben nicht. Dann lasse ich das mal sein mit dem Heilsplan, dann war es das mit dem Paradies, dann geht mal euren Weg und so ein bisschen erhalte ich euch dabei. Nein, die Heilsabsicht Gottes, am Ende diese Welt mit der gesamten Menschheit wieder zum Ziel zu führen in der Ewigkeit, ist unerschütterlich, unerschütterlich, ihr Lieben, und daraus leben wir. Daraus leben übrigens auch die Menschen, die noch nicht glauben. Denn die allgemeine Gnade Gottes gilt ja auch denen. Es wäre normal gewesen, wenn Gott einfach mal so wie beim Aufräumen im Tempel, ja, so einfach mal so den Tisch aufgeräumt hätte, einfach mit der Faust auf den Tisch haut und gesagt hätte, so, jetzt reicht's mir, ihr Lieben. Ich hab's satt. Er hat es übrigens mehrfach gesagt, wenn ihr mal so im Alten Testament lest. Es gab immer wieder gottesfürchtige Menschen, heißt es, die ihn dann beschwichtigen konnten, nicht Tabula rasa zu machen. Denn, ihr Lieben, unser Gott ist auch emotional. Vor allem, wenn es um die Menschen geht, um seine Kinder, um die er noch retten will, die er an sein Herz ziehen will. Er ist sowas von emotional. Ein eifernder Gott. Der ordnet dich nicht nach Aktenlage in irgendein Register. Er eifert um jeden Einzelnen. Er will weder Sünde noch Leid. Er schickt einen, um dieses Übel Sünde an der Wurzel zu packen. Wenn wir lesen im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine ganz normale Konsequenz. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Ein Gnadengeschenk, ein Charisma, sagen wir. Echter geht's nicht. Er schickt das Liebste. Das Liebste. Und ihr Lieben, ich bin manchmal, gefriert mir das Blut in den Adern, wenn ich Menschen höre, die sagen, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt? Überleg mal, was das mit dir macht. Du gibst das Liebste, was du hast, und wirst dafür noch angeprangert. Was er alles aushält. Unser Gott. Er schickt das Liebste, was er hat, in die leidende Welt. Und er wird Vorreiter im Leiden. Er stellt sich nicht irgendwo auf den Berg und sagt, pass mal auf, du jetzt da, du da, du da. Und wenn du Probleme hast, dann komme ich und das behebe ich dann. Er schickt ihn in die Welt und geht selbst durch das tiefste Leid. Sagt, wer an mich glaubt und mir nachfolgt, der wird leben. Er sagt nicht, wer an mich glaubt und mir nachfolgt, wird ab jetzt nicht mehr leiden. Er entmachtet die Sünde und damit die Quelle des Leidens, gar keine Frage. Das ist das Allerwichtigste von allem überhaupt. Und dennoch ist alles, was aus vorherigen Sünden da ist in dieser Welt, immer noch real. Das löst sich nicht einfach in Wohlgefallen auf. An Ostern, ihr Lieben, und das ist der entscheidende Punkt, bricht das Leben durch. Durch Leid und Tod. Paulus schreibt den Korinthern, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Der hat keine eigene Macht mehr. Für die, die an Christus glauben, für die, die Christus, diesen Christus, der aus dem tiefsten Leid ins Leben durchgebrochen ist, er hat keine Macht mehr für die, die an ihn glauben. Und Paulus wird da auch sehr emotional und sehr leidenschaftlich und sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ein Zitat übrigens aus dem Alten Testament. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ein gewaltiger Durchbruch, der gewaltigste Durchbruch seit Bestehen der Menschheit. Leben wollen alle. Leiden will niemand. Und ich glaube, ich sage euch nichts Neues, wenn ich sage, dass die Realität auch für die, die glauben, oft eine Leidensrealität ist. Bitte nicht in das eine Extrem fallen. Wieso lässt Gott das zu? Und bitte, bitte nicht in das andere Extreme fallen, wenn du mit Gott unterwegs bist, lösen sich alle deine Leidenssituationen in Wohlgefallen auf in der Herrlichkeit Gottes. Die Realität für Menschen, die Christus ihr Leben anvertrauen, ist tatsächlich die, dass Ketten der Finsternis gesprengt werden. Das ist eine geistliche Realität und viele spüren das auch ganz buchstäblich. Ketten der Finsternis werden gesprengt. Die Oberhand wird besiegt. Befreiung ist möglich und nötig. aus Erblinien, aus traumatischen Erlebnissen, aus finsteren Zusammenhängen, okkulten Beschäftigungen, aus Abhängigkeiten, all das geschieht. Das sind die Ketten, die zerbrochen sind, wenn ein Mensch Christus in sein Leben auf sich nimmt, aufnimmt. Manches passiert sofort und ganz spektakulär, das hören wir öfter mal. Wir haben in Braunschweig, im Christuszentrum in Braunschweig, gab es eine große Gruppe von Menschen, die ehemals drogenabhängig waren. Daraus war die Gemeinde mal entstanden. Die haben fantastische Lebenszeugnisse zum Teil gehabt. Und doch mussten sie ein Leben lang in höchster Wachsamkeit leben, um nicht wieder in die alten Ketten und Stricke und Banden zurückzukippen. Das ging nur in der Gegenwart des Heiligen Geistes, das ging nur in entschiedener Nachfolge, das ging nur gemeinsam in entschiedener Nachfolge. Das zum Thema Leid. Manches passiert sofort tatsächlich, vieles nach und nach. Auch wenn du nicht irgendwie besonders schlimme Ereignisse so in deinem Leben hattest, lösen sich auf inspiriertes Gebet hin ganz wunderbare Dinge. Auf inspiriertes, wie gesagt, Hören auf den Heiligen Geist. Will er in diesem Fall zu dieser Zeit an diesem Ort Heilung schenken? Will er das? Nicht einfach so mit dem Werkzeugkasten in der Hand einfach mal losbrettern, so, so eine ganze Salve einmal durch. Irgendwas wird schon dabei sein. Inspiriert durch den Heiligen Geist löst sich vieles nach und nach. Dennoch bleibt nicht das pure Leben für die Gotteskinder. Oder bin ich da die Einzige? Bei wem ist auch nicht das pure Leben im Leben, obwohl du schon Jahre mit Christus unterwegs bist? Ich möchte eigentlich alle Finger sehen hier. Ihr meint das ja so, ich weiß schon. Und in Anbetracht von Ostern kannst du schon mal wissen, du bist in guter Gesellschaft. Wenn Jesus in Gethsemane sagt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, dann weiß er, wie es dir manchmal geht. Wenn wir genau hingucken, lesen wir ja auch in der Bibel, Psalm 34 zum Beispiel, der Gerechte, wohlgemerkt, nicht der Gottlose, der Gerechte muss viel leiden. Aus all dem hilft ihm der Herr. Und Gott ist nahe den zerbrochenen Herzen. So war das zu Jesu Lebzeiten übrigens auch schon. Ihr Lieben, was hätte er denn auch für eine Glaubwürdigkeit gehabt unter den Ärmsten der Armen, wenn man ihm nicht angemerkt hätte, dass das irgendwas, dass auch er seine Kämpfe in seinem Leben hat. Er wäre doch überhaupt nicht glaubwürdig gewesen. Ich denke manchmal so, jeder von uns, wenn wir so motiviert sind, ja, mal zu den Ärmsten der Armen zu gehen oder diese und jene Arbeit zu machen, dann check mal ganz genau, aus was für einem Lebenshintergrund du kommst und wie glaubwürdig du bist mit dem, was du da sagen willst. Das geht doch nur auf der gleichen Ebene. Der Gerechte muss viel leiden. Aus all dem hilft ihm der Herr und Gott ist nahe den zerbrochenen Herzen. Neutestamentlich im 2. Korintherbrief lesen wir übrigens, das ist auch eine eigene Erfahrung vom Apostel Paulus, die Leiden Christi kommen reichlich über uns. Reichlich, ihr Lieben. Wir werden getröstet. Das hat er auch erfahren. Und jetzt kommt der Schlüssel, sollen andere mit demselben Trost trösten. Auch wir als Kinder Gottes hätten doch wirklich überhaupt keine Glaubwürdigkeit in dieser leidenden Welt, wenn wir immer oben auf wären. Wenn wir sagen würden, ja, das war bei mir auch mal so, habe ich alles hinter mir. Null Glaubwürdigkeit. Man kann doch einem Menschen nur an so einer Stelle begegnen, indem man mit ihm ins Tal geht, hört, spricht. Nicht gleich mit Lösungen kommt, lernt man in jeder Seelsorge. Nicht gleich mit Lösungen kommt, einfach da ist. So wie Jesus das war. Leiden, wie gesagt, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Abgesehen von dem, was wirklich Bindung ist, was wirklich Ketten sind, finstere Anrechte in Familien, in Lebensläufen, das gibt es alles, das ist alles real und das will Christus lösen, das ist gar keine Frage. Aber Leiden, das, was übrig bleibt, sage ich mal, im Leben eines gläubigen Menschen, ist nicht Zeichen der Gottesferne oder des Unglaubens. Bitte verbann das ein für alle Mal aus deinem Kopf, dass ein Kind Gottes, was leidet, nicht etwa genug glaubt. Bitte verbann das aus deinem Kopf und aus deinem Herz. Ich versteige mich mal dahin, dass ich behaupte, Leiden ist vielmehr ein Markenzeichen der Kinder Gottes. Es wird uns in gleicher Weise zugemutet wie zugetraut. Und ich bin sicher, darin liegt ein Schlüssel, genau wie bei Jesus darin ein Schlüssel lag, Menschen ins Leben zu befreien, liegt auch in der Nachfolge für uns ein Schlüssel darin, in aller Glaubwürdigkeit in dieser Welt zu leben und für das Leid der Menschen einen Schlüssel bei sich zu haben. Denn natürlich dürfen wir dabei nicht vergessen, dass gleichzeitig in dieser realen Leidenssituation das explosive Leben in den Kindern Gottes getragen wird. Gleichzeitig diese unfassbare Auferstehungskraft. Das ist so ein bisschen dieses Bild vom Weizenkorn. So, ne? Wir kennen ja dieses Gleichnis von dem Weizenkorn. Jesus selber sagt, dass wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde fällt und das Korn gibt seine Existenz, so wie es bis dahin war, vollkommen auf. Mann, wenn das eine Seele hätte, das arme Ding, das tut richtig weh. Das lässt sich in die Erde drücken und auf einmal bricht die Schale auf und es kommt eine Pflanze daraus, eine fantastische Pflanze, die groß wird, Frucht bringt, die Schatten bringt, die vielleicht Frucht bringt. Das ist das Geheimnis im Reich Gottes. Das ist der Schlüssel zum Leben im Reich Gottes. Wie gehen wir damit um, mit dieser Diskrepanz? Ja, oh, Leiden, Mist, ich dachte immer, als Kind Gottes muss ich nicht mehr leiden. Ja, es ist eine Realität und nimm sie an. Gott hat übrigens, das darfst du auch wissen, nicht Gedanken des Leides über dir, sondern des Friedens und der Liebe. Seine Absicht zieht dahin, zieht da raus. Der sagt nicht, das ist mir egal, was du jetzt leidest. Ist mir einfach egal, komm, du hast einen Schlüssel in der Hand, jetzt geh mal zu den Menschen und leide weiter. Nein, bitte nicht so verstehen. Aber es ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen. Wie gehen wir damit um? Wo steht der wahre Trost im Leid? Weiß nicht, was du schon alles so erlebt hast. Alles wird gut. Alles wird gut. In diesem Leben? Nein, ich glaube nicht, dass in diesem Leben alles gut wird. Ich glaube das nicht. Es ist extrem gesegnet, extrem. Also die Gnade erweist sich so richtig krass, wenn viele Dinge richtig gut werden. Und das, was mit deinem Herzen passiert, das wird sicher gut. Gott formt das Herz auf ihn hin, ihm ähnlicher. Aber alles wird gut, ist ein super dämlicher Spruch. Ich will ihn überhaupt nicht hören. Kann es überhaupt nicht ab, wenn Leute sowas sagen. Es gibt andere, die haben so ein ganz dickes geistliches Gewicht in ihrer Rede. Die sagen dann, Gott wird diese Welt transformieren. Leid und Not werden immer weniger. Würde ich dich ermutigen, guck mal rein in die Bibel. Irgendwann macht Gott eine neue Welt. Es ist nicht die Rede davon, dass diese Welt komplett transformiert wird in die Absichten Gottes. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt hier in die Stühle setzen und sagen, super, lass mal geschehen, so wie es eben Gott will. Das heißt es nicht. Er möchte selbstverständlich das Größtmögliche. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eigentlich will er das und gerettet werden. Das heißt, das maximal Mögliche möchte er. Aber es wird nicht dahin kommen, dass die ganze Welt transformiert wird ins Reich Gottes. Auch kein Trost. Leben kommt, tröstet einer, vielleicht im Leid. Das ist schon ein bisschen besser. Hoffnung ist das. Aber auch nicht immer ganz so super. Also wenn man so richtig im tiefsten Tal sitzt, ist es manchmal fast ein Hohn, wenn einer sagt, warte ab, Leben kommt. Obwohl es eine Wahrheit ist. Hoffnung, an der kann man schon mal verzweifeln, aber gar nicht mal so schlecht. Gott ist mit dir. Ja. Ja. Die Gewissheit. Und doch gibt's Täler. Haben wir schon gehört vorhin. Wie Christus selbst. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe in der letzten Zeit viel über diese Dinge nachgedacht, auch über dieses Spannungsfeld von Leid und Leben, über das, was sich dann doch verherrlicht, auch im Leben an den Kindern Gottes. Und ich bin an einer Aussage hängen geblieben, die ich gerne authentisch an alle weitergeben möchte, die es betrifft. Die steht leider nicht in den Evangelien, das ist ja so das Zentrum der Offenbarung, sondern sie steht leider in den Briefen, aber in der Bibel. Das ist die Hauptsache. Paulus schreibt im Römerbrief, alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die berufen sind. Das ist so eine Aussage, in manchen Übersetzungen heißt es, alle Dinge dienen zum Besten. Das ist nicht ganz wortgetreu, nicht ganz grundtextgetreu. Mir gefällt diese Aussage so fantastisch. Alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die berufen sind. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, damit möchte ich euch eine Flasche Balsam in die Hand geben mit dieser Aussage, weil ich glaube, das ist ein wahrer Trost. Alle Dinge, die in deinem Leben passiert sind, so schlimm sie auch sind, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Christus glaubst, sind sie dem Heilsplan Gottes unterworfen. Sie müssen sich einbauen lassen in diesen Heilsplan. Das heißt schon mal, sie haben ganz sicher nicht die Oberhand in deinem Leben, wenn du zu Gott gehörst. Sie sind unterworfen den Heilsabsichten Gottes. Sie müssen zum Guten mitwirken. Stell dir so einen Webteppich vor, der in vielen bunten Farben schillert. Und da sind so ein paar schwarze Fäden eingebaut, ja, und denkst, ah Mist, die schwarzen Fäden, das ist ja ganz blöd. Wenn du genau hinguckst, dann dienen diese schwarzen Fäden einer noch größeren Farbenpracht. Und bitte, das soll jetzt kein billiges Trostpflaster sein. Gott ist nicht so, dass er sagt, du komm, hab dich mal nicht so mit deinen Leidenssituationen. Ist nicht so schlimm, ich habe ja so viel Gutes für dich. Er weiß, wovon du sprichst. Er weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß, was du gelitten hast oder noch leidest. Aber du darfst wissen, das, was du leidest, muss zum Heil mitwirken. Und am Ende kommt das Heil, was Gott für dich hat. Am Ende brichst du zum Leben durch. Christus hinterher. So wie die Gläubigen schon aus ihren Gräbern aufstanden, ganz buchstäblich, wird es ja am Ende der Zeit sein, dass die gläubigen Menschen zum Leben durchbrechen hin zu Christus. Ihr Lieben, Ostern ist Leid und Leben. Bezeichnet das, was hier ist bei uns und reißt den Himmel auf in eine gigantische Perspektive. Und das Leben wird sich durchsetzen. Davon gab es schon eine Kostprobe vor über 2000 Jahren. Es wird sich durchsetzen. Und sei es in Ewigkeit. Und davon leben wir, oder? Von diesen Gewissheiten, von diesen festen Zusagen. Sei es in Ewigkeit. Ich möchte dich ermutigen, aus diesem Ostern dieses ganze Paket des Vorlaufs und des Leidens nicht wegzublenden und doch bei dieser unglaublichen Auferstehungskraft zu bleiben, die in uns ja heute schon wirkt oder in jedem Menschen, der sich zum Glauben bekennt, schon wirkt. Schon in dem Moment, in dem sich ein Mensch zum Glauben entscheidet, ist da was vom Tod zum Leben durchgebrochen. Das ist oft unspektakulär. Aber boah, da bricht das Leben durch. Von da an. Ich habe zum Schluss ein Lied, ein YouTube-Video. Viele von euch werden das kennen, oh, Praise the Name of the Lord our God von Hillsong. Ich würde euch bitten, das mal auf euch wirken zu lassen, wenn ihr mögt, dabei aufzustehen, mitzusingen. Ich nehme es mal jetzt bewusst in Englisch. Unsere lieben englischsprachigen Freunde hier, die haben jetzt die ganze Zeit deutschen Text gehört mit Übersetzung von Christian Super, preis den Herrn. Jetzt dürft ihr mal Englisch Und wir spitzen mal die Ohren. Ich glaube, wir kriegen es mit. Okay? Nee, das ist jetzt mal eine Herausforderung. Das gehört zum Spannungsfeld. Okay, seid ermutigt. Das ist die Geschichte von Ostern und klingt euch voll mit rein in eurem Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für deinen fantastischen Plan. Bitte euch aufzustehen. Ich möchte gerne noch mit euch beten. Vater, ich danke dir. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, Herr. Du hast gesagt, niemand kann es dir nehmen. Du hast es freiwillig gegeben, Herr. Danke für diese unfassbare Liebe, Herr, über die wir gar nicht fassen können, über die wir nur staunen können, Vater. Danke, Herr, dass hier jetzt in jedem einzelnen Herzen Ostern werden kann. Ich möchte euch segnen mit der Kraft der Auferstehung in eurem Herzen, in eurem Leben. Ich möchte euch segnen mit den Dingen, die euch in das Ebenbild Christi gestalten in eurem Leben. Ich möchte aussprechen, dass diese Gemeinde eine Gemeinde von Nachfolgern ist, die sich auch umgestalten lassen will, die mehr und mehr und mehr in das hineinkommen will, was du willst, Vater. Danke für deinen Heilsplan. Danke, dass wir gesegnet sein dürfen. Danke, dass wir getröstet sein dürfen, Herr. Danke, dass wir vollständig geborgen sind in deinem Leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.